Redocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen, das ist der Bredocast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche in diesem Format mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute tue ich das mit Kira Thiel und Sünje Andresen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Und wir sprechen heute über das Thema Sicherheit für Kinder und Jugendliche im Netz. Ihr seid beide Expertinnen auf diesem Gebiet. Ihr seid wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bei uns, arbeitet auch gemeinsam in einem Projekt zu diesem Thema. Was aber interessant ist, ist, dass ihr beide aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema schaut. Kira, du bist Sozialwissenschaftlerin.
Genau.
Und hast schon viele Studien gemacht zu dem Thema und beschäftigst dich einfach damit, was machen Kinder und Jugendliche im Netz, welche Gefahren gibt's da oder wie würdest du das beschreiben?
Also in den Projektzusammenhängen, in denen ich tätig bin, geht's einerseits allgemein um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und dabei besonders um die Online-Nutzung, also alles, was Kinder und Jugendliche online im Internet so machen. Und da dann aber insbesondere auch, welchen Risiken sie begegnen und wie sie dann gegebenenfalls damit umgehen, wenn mal was schiefläuft.
Da habt ihr vor einigen Monaten im Mai eine Studie veröffentlicht zu diesem Thema. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Sünje, du bist Juristin.
Genau.
Du kommst aus dem Strafrecht ursprünglich, wenn ich das richtig erinnere.
Ursprünglich aus dem Strafrecht, genau. Also ich habe Jura studiert und habe im Rahmen dessen dann den Schwerpunktbereich Jugendkriminologie gemacht und deswegen da schon so ein bisschen mit Jugendlichen zu tun gehabt, aber eher aus der Perspektive der TäterInnen. Und habe dann später im Rahmen meines Referendariats viel gemacht zu Jugendstrafrecht und solchen Geschichten.
Und jetzt sozusagen bist du auf der anderen und schaust du dir die andere Seite an und es geht darum, wie man Kinder und Jugendliche am besten
schützen würde, genau, aber natürlich darf man auch hier nicht vergessen, dass da natürlich auch Kinder und Jugendliche als TäterInnen in Frage kommen können, ja.
Kira, ich fange jetzt mal mit dir an. Kinder und Jugendliche im Netz, vielleicht eine provokante Frage zu Beginn, warum müssen Kinder und Jugendliche eigentlich im Internet unterwegs sein? Könnte man nicht auch sagen, als Erziehungsberechtigter, wir müssen eigentlich versuchen, die Kinder möglichst fernzuhalten aus dem Internet, weil da lauern Gefahren und außerdem verblöden die ja, wenn die den ganzen Tag vor der Kiste sitzen?
Ja, die Frage ist tatsächlich sehr provokant formuliert und die Frage wäre ja auch, kann man Kinder und Jugendliche überhaupt aus dem Netz fernhalten? Und wir würden sagen, nein, also es zeigt sich ja, dass digitale Medien von Anfang an zentraler Bestandteil von Kindern, also des Alltags von Kindern und Jugendlichen sind. Und es bietet ja auch total viele Chancen, also das haben wir auch während der Corona-Pandemie gesehen, dass der Alltag auch nur deshalb irgendwie weiterlaufen konnte, weil es eben digitale Medien gibt, weil man sich da mit anderen vernetzen konnte, weil man eben in Interaktion treten konnte. Von daher sagen wir, man kann Kinder und Jugendliche nicht fernhalten aus dem Internet und dementsprechend muss man eben schauen, dass man die Risiken möglichst minimiert und Kinder und Jugendliche dazu befähigt, dann auch verantwortungsbewusst mit den Medien umzugehen, die sie nutzen.
Man sagt ja auch mittlerweile, dass Kinder, die in der digitalen Welt groß geworden sind, auch gar nicht mehr so einen großen Unterschied machen wie Erwachsene, dass es eine analoge Welt gibt und eine digitale Welt. Würdet ihr das auch so sehen?
Ja, also ich denke, wie Kira ja eben schon gesagt hat, es ist eben einfach ein wichtiger Faktor in ihrem Leben und sie sind damit aufgewachsen, dieses schöne Wort Digital Natives irgendwie. Und auch das Recht erkennt das an, dass Kinder und Jugendliche eben im Netz unterwegs sind und dass das einfach zu ihrer Lebensrealität gehört. Da kann man schon alleine die Kinderrechtskonvention, die ja auch dann wieder von Teilhabe und Befähigung spricht, natürlich auch von Schutz, aber eben auch von diesem Teilhabeaspekt. Das heißt, wir sind alleine schon durch die Kinderrechtskonvention in gewisser Weise verpflichtet, diese Teilhabe auch zu ermöglichen. Und natürlich ist die Kinderrechtskonvention jetzt schon sehr alt und hatte im ersten Moment jetzt nicht gerade die digitale Welt als Faktor damit drin. Aber auch da gab es dann die allgemeine Bemerkung, ich glaube Nummer 25, die dazu dann nochmal sagt, dass Kinder und Jugendliche eben beteiligt werden müssen in diesem Rahmen.
Kira, du hast für deine letzte Studie, die du gemeinsam mit Claudia Lampert veröffentlicht hast, hast mit Jugendlichen gesprochen Interviews geführt zu ihrem Online-Verhalten, was sie da machen und welche Gefahren sie begegnen. Was würdest du denn sagen, was machen denn Jugendliche hauptsächlich online?
Also ich würde sagen, Kommunikation spielt eine große Rolle und das war auch der Schwerpunkt dieser Studie. Also in unserem Z-Kid-Projekt befassen wir uns ja mit den Interaktionsrisiken, also klassischerweise allen Risiken, die sich aus der Interaktion mit anderen ergeben, was dann so Dinge wären wie Cybermobbing, sexuelle Grenzverletzungen, also sowas wie, dass man Fotos zugeschickt bekommt, die man nicht sehen will, Hate Speech. Genau, und dementsprechend hat sich schon gezeigt, dass Kinder und Jugendliche ja verschiedene Plattformen nutzen, um mit anderen in Kontakt zu treten. Also Social-Media-Plattformen werden total viel genutzt. TikTok wird auch total viel benutzt. Das ist gerade so die Lieblings-App von ganz vielen Kindern und Jugendlichen. Und da zeigt sich eben, dass auf verschiedenen Plattformen auch verschiedene Risiken relevant werden. Und ja, je nachdem, wie man die Plattform dann eben auch nutzt. Manche posten ja auch gar nichts, andere laden Videos und Fotos von sich hoch. Genau, das ist eben sehr individuell, wie Kinder und Jugendliche die Online-Plattformen nutzen, je nachdem auch, welche Bedürfnisse sie so haben.
Und welchen Gefahren konkret begegnen Sie da? Und gibt es da auch plattformabhängige Gefahren oder plattformspezifische Gefahren vielleicht?
Also ich glaube, wir beschäftigen uns ja einfach in unserem Projekt mit, wie Kira ja gerade schon gesagt hat, mit diesen Interaktionsrisiken. Das heißt, das ist vor allem das, was uns in dem Projekt beschäftigt. Also, wie Kira schon gesagt hat, Cybermobbing ganz viel, Cybergrooming, also diese Anbahnung des sexuellen Missbrauchs.
Dann, kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären, dieses Wort Cybergrooming?
Genau, also Cybergrooming ist ein Phänomen, das in verschiedenen Disziplinen erforscht wird. Auch das Recht hat dieses Phänomen auf dem Radar. Und zwar bedeutet das eigentlich, dass Personen Kinder ansprechen, um sie später sexuell auszubeuten, sei es aufgrund von Fotos, die eventuell zugeschickt werden, oder tatsächlich der dann analog stattfindende Ausbeutung in dem Moment. Und dann kann man je nach Definition, in welchem Bereich, dann noch einen gewissen Manipulationscharakter damit drin haben, dass beispielsweise nicht die wahre Identität aufgeschlüsselt wird, also so getan wird, als wenn man vielleicht auch minderjährig wäre. Dann ist wieder die Frage, wer ist da eigentlich das Opfer? Das Recht sieht als Opfer nur Kinder, also Personen unter 14. Das würden jetzt andere Professionen wahrscheinlich anders sehen. Also Personen eher unter 18 damit komplett einschließen. Genau. Und auch das Recht erfordert in dem Rahmen keine Manipulationsstrategie. Also es gibt einen Straftatbestand, unter den Cybergrooming fallen kann, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Die Jugendlichen, mit denen du gesprochen hast, wie gehen die mit solchen Risiken um? Sind sie sich dessen bewusst?
Ja, also zum einen muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen den Risiken und der belastenden Erfahrung. Also das Risiko zieht jetzt nicht zwangsläufig immer so ein Belastungserleben nach sich. Also da konnte man schon sehen, dass wenn Jugendliche erzählt haben, dass ihnen online was Blödes passiert ist, also zum Beispiel, dass sie in einem Online-Spiel beleidigt wurden, dass sie gesagt haben, ja, das ist da an der Tagesordnung und das nervt halt, weil es den Spielfluss irgendwie stört, aber es belastet mich jetzt nicht. Also ich finde das jetzt nicht persönlich total schlimm. Und dann gibt es aber eben auch Situationen, die Jugendliche tatsächlich als Belastung erleben. Das sind ganz oft solche Mobbing-Geschichten, an denen dann auch Peers, also bekannte Personen aus ihrem, ja, aus ihrer Klasse oder aus ihrem Freundeskreis beteiligt sind. Und von daher muss man unterscheiden, zum einen zwischen Strategien, die dann einfach dafür sorgen, dass diese nervigen Situationen ausbleiben. Also zum Beispiel, dass man gleich im Online-Game alle Personen mutet, sodass die einen nicht ansprechen können. Und aber auch zwischen Strategien, die dann quasi reaktiv auf die schon als belastend erlebte Situation erfolgen. Also zum Beispiel jetzt bei diesem Cybermobbing-Beispiel, dass man dann die Konfrontation mit der Person im Klassenchat sucht. Von daher ist es nicht ganz trivial. Also Coping ist relativ facettenreich und es gibt verschiedene Strategien, je nach Erfahrung, die man so macht.
Was würdet ihr sagen, ist der Unterschied zwischen Mobbing, das analog geschieht, und digitalem Mobbing? Weil diese Phänomene, die ihr beschrieben habt, das gab es ja auch vor dem Internet schon, dass in einer Klasse jemand gemobbt wird oder beleidigt. Was ist jetzt so das, was am Internet so spezifisch ist an dieser Problematik?
Also ich glaube, was man einfach viel liest, ist, dass es übergeht. Also dass es eben beides ist einfach, diese dolle Belastung, dass es sowohl analog als auch digital stattfindet. Und dass es nicht mehr diese Schutzräume gibt. Also früher konnte man sagen, naja, okay, wenn ich aus der Schule wieder nach Hause gekommen bin, dann hatte ich da wenigstens meine Ruhe. Jetzt ist aber der Faktor, dass ich ständig erreichbar bin, sei es über Klassenchats, wo dann irgendwas reingeschrieben wird oder dann extra Gruppen aufgemacht werden. Also das heißt, ich habe sozusagen meinen eigenen Schutzraum nicht mehr. Das ist, glaube ich, das, was häufig gesagt wird, oder?
Ja, genau. Wir hatten auch einen schönen O-Ton in unseren Interviews. Da meinte eine Teilnehmerin, beides zusammen ist halt doppelt doof. Also es ist einfach ganz schlimm, dass es auf beiden, also dass es sowohl analog als dann auch in der digitalen Welt, wenn man das so unterscheiden will, passiert. Und ja, wie du ja schon gesagt hast, dass es einfach niemals aufhört und dass man quasi nonstop damit konfrontiert wird.
Ja, und vielleicht auch dieser Faktor, dass sich dadurch natürlich auch durch diese Anonymität Personen eher da noch mit einschalten. Also einfach dann auch doch nochmal einen Kommentar hinterher schieben oder so, die das vielleicht im Angesicht der Person eher nicht machen würden, weil es natürlich schon einen Unterschied macht, ob ich diese Person sehe oder nicht.
Mhm, klar. Was können denn Eltern tun oder vielleicht auch Lehrer in solchen Situationen?
Ja, das
können
ist
Sie da überhaupt was tun?
Ist eine schwierige Frage, weil man natürlich erstmal wissen muss, dass das stattgefunden hat. Das Kind muss sich einem anvertrauen. Ich glaube, das ist generell auch die Frage nach diesen Unterstützungsmöglichkeiten.
Die Jugendlichen, mit denen du gesprochen hast, Kira, haben die erzählt, wem sie sich anvertrauen? Machen sie das überhaupt?
Ja, tatsächlich sind die beliebtesten Ansprechpersonen die Eltern oder FreundInnen, je nachdem auch, um welche Risiken es geht. Also da konnte man schon so themenspezifische Unterschiede sehen. Also alles, was so diese sexuellen Grenzverletzungen betraf, da waren die FreundInnen eher die Ansprechpersonen der Wahl. Einfach auch deshalb, ja, weil viele Jugendliche den Eindruck haben, das ist was anderen auch passiert. Und die wissen irgendwie, wovon ich spreche, während Eltern oft so ein bisschen die Kompetenz in Sachen digitale Medien abgesprochen wird. Also da haben sie manchmal den Eindruck, ja, meine Eltern wissen gar nicht, worüber ich da eigentlich spreche. Und was bei den Eltern auch manchmal problematisch ist oder weshalb die als Ansprechpersonen dann nicht in Frage kommen, ist einfach die Angst davor, dass man dann irgendwie die App nicht mehr nutzen darf, wenn rauskommt, dass da was Blödes passiert ist. Genau, aber das ist dann eben natürlich auch abhängig von dem Vertrauensverhältnis, das man auch einfach zu seinen Eltern hat. Und zu den Lehrkräften, die wurden ja gerade auch schon thematisiert, die sind vor allem dann als Ansprechpersonen relevant, wenn es um Probleme im Klassenchat geht. Da haben allerdings auch einige Jugendliche gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass ihre LehrerInnen sich da gar nicht so für zuständig fühlen und dass sie das eigentlich schade finden, dass dann in diesen Klassenchats ja gewissermaßen Anarchie herrscht. Genau, aber grundsätzlich sind die eben alles, was so ja diesen Klassenchat und den Klassenverband betrifft, werden die dann gerne gefragt.
Mhm. Wie sieht das denn rechtlich aus? Wer ist denn eigentlich verantwortlich, wenn Kinder, naja, Blödsinn ins Internet schreiben? Oder sagen wir strafrechtlich relevanten Blödsinn?
Also das kommt darauf an, wie alt diese Kinder sind. Also das Recht bzw. das Strafrecht sieht ja Personen unter 14 als Kinder an und Personen von 14 bis 18 als Jugendliche und von 18 bis 21 als Heranwachsende an. Das heißt, da macht das Recht große Unterschiede. Letztendlich, wenn diese Person unter 14 Jahren alt ist und strafrechtliche Sachen im Internet verbreitet, hast du mit dem Strafrecht erstmal keine Handhabe. Es gibt aber Möglichkeiten, dann über familienrechtliche Geschichten damit ranzukommen. Also da wäre dann das Familiengericht am Zug. Ab 14 ist es dann tatsächlich das Strafgericht und dann wären auch die Kinder selbst dafür verantwortlich. Das bedeutet, dann würde da irgendwie ein jugendgerichtliches Verfahren, eventuell natürlich erstmal ein Ermittlungsverfahren und so, eingeleitet werden. Genau, also das heißt, eigentlich sind da die Kinder und Jugendlichen erstmal aus der strafrechtlichen Sicht selbst für verantwortlich.
Und die Eltern sind
aus dem strafrechtlichen Bereich nicht, nein. Man könnte natürlich sagen, naja, okay, Eltern haben eben, also wir haben ja einfach in Deutschland durch das Grundgesetz festgelegt, dass Eltern eben auch diese Erziehungsbefugnis haben. Also das ist eben den Eltern überlassen, wie sie ihre Kinder erziehen. Und nur wenn es zu krassen Fällen kommt, darf da eben der Staat mit einschreiten. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, wenn das strafrechtlich nicht relevant ist, kann man nicht den Eltern sagen, ihr habt da eure Erziehung verbockt, da kommen wir jetzt mal rein sozusagen. Sie haben eben die letztendlich die Entscheidung, wie sie ihre Kinder erziehen.
Wisst ihr, inwiefern sich Kinder und Jugendliche bewusst sind darüber, was für Rechte sie haben im Netz und was sie nicht dürfen?
Es kommt vermutlich einfach auf die medienpädagogische Vorbildung an, würde ich sagen. Also das ist ja sowieso immer das, was viel propagiert wird. Es kommt auf die Medienkompetenz an, die da ganz wichtig ist in dem Bereich.
Ja, es waren jetzt zwei Punkte. Also der Punkt mit den Rechten, also welche Rechte sie im Netz haben, da haben unsere Interviews so ein bisschen darauf hingedeutet, dass sie sich nicht immer bewusst sind, welche Rechte sie haben und mit welchen Anliegen sie sich auch an welche Stellen wenden können. Also gerade wenn es so darum geht, mit welchen Anliegen kann ich mich an die Polizei wenden, hatte man den Eindruck, dass da ganz große Vorbehalte herrschen, dahingehend, dass die Kinder und Jugendlichen denken, naja, mein Problem wird da nicht ernst genommen, das ist zu klein, um das irgendwie zu melden. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, das ist ja deutlich niedrigschwelliger, die Inhalte bei den Plattformen zu melden. Das haben ja quasi alle Plattformen eigentlich eine Meldefunktion. Das wird auch sehr, sehr häufig genutzt und das konnten auch wirklich durch die Bank weg alle Jugendlichen von 12 bis 17, mit denen wir gesprochen haben, also wir haben insgesamt mit 16 Jugendlichen gesprochen, auch erläutern, wie das funktioniert. Und die meisten haben es auch schon selbst verwendet, aber da waren sie sich dann einfach nicht sicher, naja, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Hat das überhaupt Konsequenzen? Wenn es darum geht, also um diese medienpädagogischen Aspekte, da hatten wir auch den Eindruck, ja, also es braucht auf jeden Fall Medienkompetenz, also diese ganzen, das Plattformwissen und technikbezogene Konsequenzen. Aber wir hatten auch den Eindruck, dass es auch soziale Kompetenzen braucht, also dass man Empathie fördern muss, dass man irgendwie auch so ein Unrechtbewusstsein fördern muss und dass das Dinge sind, die jetzt natürlich nicht nur online irgendwie relevant sind, sondern ja auch grundsätzlich Kompetenzen sind, die vermittelt werden müssen.
Wen siehst du da in der Pflicht? Schule, Eltern natürlich, aber welche Rolle spielt da die Schule in dieser Hinsicht?
Ja, das ist natürlich immer die Frage, wer dafür jetzt die Verantwortung trägt. Im Endeffekt wäre es ideal, wenn es so eine Verantwortungsgemeinschaft gäbe und verschiedene Akteure ihren Teil dazu leisten würden. Also, dass es sowohl natürlich die Eltern sind, die sich darum kümmern, aber auch, dass solche Themen in der Schule behandelt werden. Ja, dass medienpädagogische Angebote verbreiteter werden. Ich glaube, es ist ganz schwer, jetzt eine Akteursgruppe rauszugreifen und zu sagen, naja, die sollten sich jetzt darum kümmern.
Was würdet ihr denn Eltern raten, die versuchen, das Online-Verhalten ihrer Kinder möglichst streng zu kontrollieren und vielleicht auch zu überwachen, welche Seiten die Kinder besuchen, mit wem sie kommunizieren? Das kann man ja alles machen. Ich glaube, man kann ja auch Smartphones so einrichten, dass Kinder nur mit bestimmten Kontakten in Kontakt treten dürfen und man auch genau sehen kann, welche Seiten sie besuchen. Wo ist da so die Fine Line zwischen, ich lasse die Kinder selbstständig erwachsen werden und die Welt entdecken und wie weit schütze ich sie vor den Gefahren?
Ich glaube, es kommt einfach so ein bisschen darauf an, auch wie alt das Kind ist. Das ist auch nochmal ein großer Faktor. Und Kinder haben auch ein Recht auf Privatsphäre und ein Recht auf private Kommunikation. Also man darf jetzt nicht denken, ich muss jegliche Risiken von meinem Kind fernhalten. Das funktioniert erstens nicht. Und zweitens haben Kinder und Jugendliche ein Recht darauf, dass sie ihre Privatsphäre auch ausleben dürfen. Natürlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber man muss es eben im Altersverlauf, glaube ich, auch sehen. Also dieses Stichwort der Evolving Capacities einfach auch berücksichtigen. Je älter das Kind wird, desto mehr muss ich auch meinem Kind zutrauen und die Teilhabe ermöglichen.
Und was, glaube ich, auch wirklich so ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es vielleicht weniger um Kontrolle und mehr um Interesse gehen sollte, weil das haben wir ja gerade auch schon angesprochen, dass ja Kinder und Jugendliche manchmal sich nicht trauen, sich an ihre Eltern zu wenden oder den Eindruck haben, die verstehen ja gar nicht, was mir da passiert. oder wie diese Plattformen funktionieren. Und ich glaube, da ist es irgendwie total wichtig, einfach mal nachzufragen, was sind denn gerade Apps, die du gerne nutzt? Was macht man da eigentlich so? Und ja, das vielleicht auch, wenn es schwerfällt, nicht mit erhobenem Zeigefinger und besonders pessimistisch auf Medien zu blicken, sondern ja, sich einfach mal möglichst vorbehaltlos mit dem Kind auszutauschen, weil das natürlich dann auch die Grundlage schaffen kann, dass sich das Kind im Ernstfall, wenn mal was passiert, auch an einen wendet.
Wenn wir jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, was würdet ihr sagen, was ist, ich fange jetzt mit dir an, Sinja, was ist so in rechtlicher Hinsicht in den nächsten paar Jahren auf diesem Gebiet wichtig? Wohin geht die Entwicklung?
Also es ist ein Bereich, der total im Umbruch ist. Also gerade der jungen Medienschutz ist momentan ein Bereich, wo ganz viel passiert. Also es entwickelt sich weg von diesem klassischen jungen Medienschutz, der sich eher auf die Rezeption von statischen Inhalten bezieht, wo man immer gucken konnte, naja, okay, der Inhalt hat die und die Inhalte, die so und so bewertet werden können. Davon geht es eher weg hin zu, ja, zielorientierten Maßnahmen. Das bedeutet, dass eher Vorsorgemaßnahmen vorgehalten werden, die allerdings dann sich an Risiken ansetzen, die noch gar nicht verwirklicht werden. Also gerade diese Interaktionsrisiken, die erst ja durch Zutun von dritten Personen verwirklicht werden, müssen irgendwie mitgedacht werden. Und da passiert gerade ganz viel. Also im JUSCH gibt es da schon eine Norm, die in diese Zielorientierung eher reingeht. Und dann kommt ja nächstes Jahr dann der DSA, also der wird dann ja nächstes Jahr im Februar gelten.
Digital Services Act.
Genau, der Digital Services Act, der genau da auch ansetzt an so Risiken und Risikopotenzialen und die Plattformen dann eher schauen müssen, wie sie dann Vorsorgemaßnahmen vorhalten. Dann gibt es, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die da in Zukunft kommen. Beispielsweise gibt es ja auch dieses Eckpunktepapier gegen digitale Gewalt, wo gerade im April oder so dazu was veröffentlicht worden ist. Ja, also da ist viel im Umbruch in den nächsten Jahren.
Das Recht hat ja auch immer so das Problem, dass es so langsam ist im Entstehen und das Internet sich aber so rasant entwickelt.
Ja, es ist eben einmal das Problem und dass es auch ganz viele verschiedene Player in dem Bereich gibt. Also ganz viele verschiedene Plattformen, ganz viele verschiedene Menschen, die damit agieren. Dann natürlich auch das Problem, dass wir jetzt nicht mehr diese nationale Geschichte haben, nicht mehr den nationalen analogen Raum, sondern dass wir natürlich eine digitale Welt haben, die an Ländergrenzen nicht Halt macht. Deswegen ist schon der Schritt zu einer Europäisierung auf jeden Fall sinnvoll und auch notwendig.
Kira, was würdest du sagen, was ist für Kinder und Jugendliche in den nächsten Jahren die größte Gefahr? Das klingt so jetzt mega dramatisch, aber welche Gefahren sind gibt es online, die gerade so am Entstehen sind? Ist zum Beispiel KI in irgendeiner Weise eine Gefahr, vor der Jugendliche geschützt werden müssen?
Ja, ich glaube, im Endeffekt bringen alle neuen technischen Entwicklungen ihre eigenen Risiken mit sich. Und das Aufkommen von KI-gestützten Systemen und jetzt gerade ChatGPT ist mit Sicherheit auch für uns als Forschende im Bereich der Kinder- und Jugendmedienforschung relevant. Bislang gibt es da noch nicht so viele Studien zu und es ist bestimmt super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube aber, dass es ja immer so sein wird, dass Kinder und Jugendliche immer mit neuen Entwicklungen konfrontiert sein werden und die Herausforderung wird immer darin bestehen, ja, damit einen guten Umgang zu finden. Und ja, gerade aus meiner persönlichen Sicht ist es dann eben wichtig, Kinder und Jugendliche dahingehend zu befähigen, dass sie quasi damit flexibel umgehen können, dass sie eben nicht nur diese eine Coping-Strategie kennen, ja, man kann jetzt jemanden blockieren, weil das wird natürlich mit ja diesen KI-gestützten Dingen zum Beispiel nicht funktionieren, sondern dass man eben in Bezug auf neue Phänomene und neue Risikophänomene dann einfach ja ein gewisses Repertoire an Strategien hat, mit denen man die vielen technischen Entwicklungen und damit verbundenen Herausforderungen irgendwie bewältigen kann.
Ja, ich denke, ich würde dann schon langsam zu Ende kommen. Habt ihr noch irgendeinen wichtigen Punkt, den wir jetzt vielleicht vergessen haben anzusprechen, den ihr noch loswerden wollt?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist einfach
Also KI zum Beispiel wäre jetzt für das Recht auch nochmal ein ganz neues Fass, das wir jetzt vielleicht nicht
Nee, also aufmachen. das ist ein Fass, das wir selbst nicht erforschen. Also ich glaube, es ist einfach diese Interaktionsrisiken sind total spannend für die Forschung und Kinder und Jugendliche eben auch einfach als Handelnde wahrzunehmen, ist wichtig. Und nicht nur als Schutzobjekte, sondern auch klar aufzumachen, sie sind teilhabeberechtigt und es ist auch gegen jegliche Realität, da Kinder dauerhaft schützen zu können. Wir müssen anerkennen, dass auch Regelungsräume und Rechtsräume nicht jegliches Risiko irgendwie ausschließen können, sondern wir müssen Kinder und Jugendliche eben darauf vorbereiten, dass sie im Rahmen dessen ja copen können und damit umgehen können, genau.
Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wer sich noch weiter über unsere Forschung informieren möchte, der kann das tun online auf leibniz-hbi.de oder uns auf Twitter folgen, @bredo-institut heißen wir da. Seit neuestem sind wir auch auf LinkedIn. Da findet man uns unter unserem Namen, Leibniz-Institut für Medienforschung. Danke ihr beiden, dass ihr da wart.
Gerne.
Und dann sage ich tschüss.
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 Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.